Thomas. Ich bin sehr froh, heute Morgen hier zu sein. Aus eher traurigem Anlass darf ich die Vertretung für Alfons machen. Wie schon gesagt von dir, ich bin Jahrespraktikant bei JFC. Hoffe auch, dass ich danach noch länger bleiben darf. Bin 26 Jahre alt, komme gebürtig aus Erbach im Odenwald, also aus Südhessen. Ne? Genau. Hab danach eine Ausbildung, also Realschulabschluss erstmal gemacht, dann eine Ausbildung zum Bürokaufmann, dann 2 Jahre war ich im Ausland und dann bin ich ans MBS gekommen, ans Marburger Bibelseminar, und das ist jetzt mein Anerkennungsjahr für diese Ausbildung. Genau. Jo. Wie schon von dir gesagt, meine Predigt heute soll von Lukas 15 handeln, um das Gleichnis vom verlorenen Sohn geht es ganz spezifisch. Und ja, zu Beginn möchte ich euch einfach mal bitten, dass ihr euch in 2er-, 3er-Gruppen zusammentut und mal brainstormt, was euch denn so bei Predigten, Andachten, allen möglichen hängen geblieben ist zu dem Gleichnis. Genau, was fällt euch dazu ein, was habt ihr darüber gehört, was kommt euch da so in den Sinn, was für Gefühle habt ihr da? Genau, solche Sachen eben. So 2, 3 Minuten und dann fassen wir mal zusammen. So. Kann ich mal ein paar Stimmen hören, was ihr so besprochen habt? Wer ist mutig? Vaterschaft, eine ganze Menge davon, ja, genau. Noch jemand? Ja. Genau. Kann gut sein, ja. Genau. Also, der Tim Keller, ein Pastor aus einer, ich glaube sogar Baptistengemeinde in den USA, in New York, hat ein Buch geschrieben über den zweiten Sohn. Das Buch heißt The Prodigal God auf Englisch und die deutsche Übersetzung gibt es auch. Ich weiß aber nicht, wie es da heißt. Ich möchte das Buch euch auf jeden Fall ans Herz legen. Das habe ich gelesen und das hat mein Verständnis von dem Gleichnis total aus den Fugen gerissen, sozusagen. Genau. Und ja, Lukas 15 ist so eingeteilt, dass es da einen Situationsbericht gibt. Also erstmal gibt es diesen Situationsbericht, die ersten 2 Verse. Und dann gibt es 3 Gleichnisse, die alle davon handeln, dass was verloren gegangen ist und dann wieder gefunden wird. Und diesen Situationsbericht, den möchte ich gerade mal kurz vorlesen. Der steht bei 15 ganz am Anfang. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab. Und sogar mit ihnen aß. Also, das ist der Situationsbericht. Danach kommen 3 Gleichnisse. Auf der einen Seite stehen in diesem Situationsbericht Zöllner und Sünder. Und auf der anderen Seite sind da Pharisäer und Schriftgelehrte. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die fanden es unangebracht, dass Jesus mit solchen Leuten spricht überhaupt und anstößig sowieso, dass er mit ihnen aß. Und die Schriftgelehrten, die haben das dann auch klar gemacht in Vers 2. Und aus dieser Situation heraus erzählt Jesus 3 Gleichnisse. Erstes Gleichnis. Verlorene Schaf, genau. Gott hier als Hirte dargestellt, lässt 99 Schafe zurück, um eins zu suchen. Das zweite ist, genau, Gott hier als Frau dargestellt, finde ich auch sehr interessant in einer Zeit, die überhaupt nicht feministisch geprägt war. Jesus stellt Gott hier als Frau dar, die das ganze Haus auf den Kopf stellt, bis sie die Münze gefunden hat. Und das dritte Gleichnis ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und da wird Linda jetzt mal das Gleichnis vorlesen.
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jedem Land eine große Hungersnot aus, und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen dich und auch gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich, und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er, und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe. Und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden.
Ihr habt wahrscheinlich schon viele Predigten und Andachten über dieses Thema gehört. Aber die meisten von denen hatten wahrscheinlich den jüngeren Bruder im Fokus. Nämlich, dass Gottes Gnade so groß ist, und das ist sie auch, dass sie den schlimmsten Sünder erreichen kann. Dass sie den schlimmsten Sünder annimmt. Ich werde zwar zu beiden was sagen, aber ich werde den Fokus auf jeden Fall auf den Älteren legen. Okay, wir fangen mal ganz vorne an. Der jüngere Sohn, der wollte sein Erbe ausgezahlt haben. Und das ist zu heutiger Zeit schon ein recht großes Stück, was man gut kommunizieren muss, wenn man das machen möchte. Muss man erst mal sagen, okay, vielleicht ein Anteil von dem Haus oder so, keine Ahnung, sowas in die Richtung. Aber zu damaligen Zeiten war das sowas, wie wenn man den Vater tot wünschen würde. Man würde wortwörtlich sagen, Vater, du bist mir nichts wert. Du bist mir nichts wert. Und mir ist es egal, ob du stirbst. Noch dazu wurde der Vater wahrscheinlich von der gesamten Dorfgemeinschaft in seiner Stellung degradiert, weil er war das Familienoberhaupt. Er war der Hausherr und Hausherren lassen sich sowas nicht gefallen von ihren Kindern. Und vor allem nicht von dem jüngeren Sohn. Der ältere Sohn hat da nochmal eine andere Stellung. Da komme ich auch gleich noch zu sprechen drauf. Aber von den jüngeren Söhnen, die reden so nicht mit ihren Vätern. Und es steht nicht in der Bibel, es steht nicht drin, warum er das macht, aber er zahlt das Erbe aus. Er zahlt es aus. Und indem er das macht, muss er seinem älteren Sohn auch sein Erbe auszahlen. Weil es heißt, dass zu damaliger Zeit war das einfach Sitte, dass man erst 2/3 an seinen älteren Sohn auszahlt und 1/3 an seinen auf die jüngeren Söhne aufteilt. Das heißt, dass zuerst der ältere Sohn sein Erbe bekommt. Und das bedeutet, dass der Vater quasi dann nichts mehr hat. 2/3 plus 1/3, dann ist es weg, ne? Auch wenn ich nicht gut in Mathe bin. Deshalb zahlt er halt dem älteren Bruder sein Erbe zuerst aus. Und kurze Zeit später zieht der jüngere Bruder los, verprasst das Geld mit Prostituierten, Feiern, Saufen. Und später, so sagt das Gleichnis, geht ihm das Geld aus. Kommt eine Hungersnot über das Land, in dem er ist, und dann hat er absolut kein Geld mehr. Und dann bekommt er diesen Job bei einem Schweine, bei einem Bauern, Schweinewirt. Und hier könnte ich euch jetzt erzählen, dass er so arm dran ist, dass er gern das Essen hätte von den Schweinen und dass er nicht mal Brot bekommt für seine Arbeit. Und die Volksbibel übersetzt das mit einem Toilettenreiniger am Hauptbahnhof, der gerne aus den Mülleimern die Essensreste von den Kunden rauspicken möchte, aber selbst das darf er nicht. Genau, und ja, das könnte ich jetzt alles erzählen. Er hat auf jeden Fall sich überlegt, zurückzugehen zum Vater. Er hat sich die Worte so zurechtgelegt, wie man das so schön macht. Ich könnte zu meinem Vater zurückkehren. Ich könnte mich hocharbeiten. Und ich weiß, er nimmt mich nicht zurück als seinen Sohn. Aber vielleicht, da ist diese Chance, vielleicht lässt er mich als Tagelöhner bei sich arbeiten. Ich werde ihm sagen, dass ich gesündigt habe und dass ich es nicht wert bin, sein Sohn genannt zu sein. Und dann setzt er seinen Plan in die Tat um. Aber das, was er geplant hat, das hat nicht so funktioniert. Sein Vater kam ihm da zuvor. Als er seinen Sohn kommen sah, hat ihn Liebe gepackt, Barmherzigkeit gepackt. Und dann ist er losgelaufen. Und Hausherren, Patriarchen zu dieser Zeit sind nicht gelaufen. Sie sind höchstens mal so ganz vornehm gewandelt, kann man sagen. Schön. Die sind nicht gelaufen. Kinder sind gelaufen. Kinder sind gerannt, haben getollt. Frauen sind gelaufen. Aber Patriarchen zu dieser Zeit sind nicht gelaufen. Der Vater nahm seinen Sohn zurück. Ohne Wenn und Aber. Der Sohn, der wollte sich die Heimkehr erarbeiten. Aber der Vater, der hat das nicht akzeptiert. Der Vater hat ihn allein aus Gnade zurückgenommen. Und es scheint so, als könnte er gar nicht anders. Ja? Immerhin ist da sein Sohn, der verloren gegangen ist. Und er ist sein Vater. Er gibt sogar ein riesengroßes Fest zu Ehren des Sohnes, des verlorenen Sohnes, auf das ich dann später noch zu sprechen komme. Und nun möchte ich aber erstmal zum zweiten Sohn kommen. Und dazu möchte ich den zweiten Akt dieser Geschichte nochmal vorlesen. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte, einen der Diener, was da los sei, Musik und Tanz. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir kein einziges Mal widersprochen, wenn du mich um etwas gebeten hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe. Und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Ich verstehe den älteren Sohn. Der hatte jeden Grund, wütend zu sein. Das Erbe wurde aufgeteilt, habe ich vorhin gesagt, und er hat 2/3 erhalten. Und danach sein jüngerer Bruder 1/3. Das 1/3 vom jüngeren Bruder ist weg. Was bleibt da? Seine 2/3. Das bedeutet, dass der Vater auf seine Kosten gefeiert hat. Das Kalb zum Beispiel, das wurde nur bei großen Feierlichkeiten geschlachtet. Der Ring an seines Bruders Finger, der gehörte ihm. Ja, das ganze Haus hat dem älteren Bruder gehört. Die Gewänder, die der Bruder anbekommen hat. So ein Fest, das hat Unmengen gekostet damals. Und da wurde auch das ganze Dorf zu eingeladen. Der große Bruder hat von dem Diener erfahren, dass sie feiern, weil der Bruder wohlbehalten zurückgekehrt ist. Und er wurde zornig. Und er wollte nicht ins Haus gehen. Und nun geschieht etwas höchst Ungewöhnliches für diese Zeit, für die Antike. Und zwar der Vater kommt heraus zu seinem Sohn. Ja? Damals war das so, wenn der Hausherr aufgestanden ist, die ganzen Gäste beschämt. Es war so, dass wenn der Hausherr aufgestanden ist, hat er quasi die Leute rausgeschmissen. Und was der Vater genau sagte, als er draußen war, steht nicht im Text. Aber Luther hat den Urtext so übersetzt, dass er sagte, er bat ihn, hineinzukommen. Ja. Also die genauen Worte stehen nicht da, aber irgendwie hat er ihn gebeten darum. Und das ging gar nicht in der Antike. Das Familienoberhaupt bittet nicht seinen Sohn, auch nicht, wenn es der Älteste ist. Er hat sich selbst erniedrigt und gedemütigt. Und sein Sohn, der steigt voll auf diese Demütigungsschiene ein. Indem er seinen Vater äußerst respektlos anspricht. Kein Vater oder Herr. Also der ältere Sohn, der war mindestens Tage, wenn nicht sogar Wochen auf den Feldern unterwegs. Wenn man davon ausgehen kann, dass es ein reicher Bauer war und das eine Weile gedauert hat, Wege zurückzulegen damals. Keine Begrüßung hier. In Vers 30 sagt er lediglich, dein Sohn. Er nennt seinen Bruder nicht beim Namen. Er sagt nicht mein Bruder, er sagt nicht seinen Namen oder sowas. Er macht jegliche Beziehung unkenntlich. Mehr noch, auch die zum Vater. Und das war auch die Einstellung, die sein Herz widergespiegelt hat, die sein Herz aussagt. Für ihn ist sein Bruder gestorben und eventuell auch sein Vater. Ja, sein Bruder ist mit dem Erbe durchgebrannt, hat es mit Huren und Saufgelagen durchgebracht. Und ja, er hat seinen Vater tot gewünscht, mit dieser Geste sich das Erbe auszahlen zu lassen. Kommt kein Aber. In Vers 31 sagt der Vater, dass alles, was ihm gehört, auch seinem ältesten Sohn gehört. Und das stimmt, wortwörtlich. Es gehört ihm. Ich glaube, das Gleichnis wurde nicht der verlorene Sohn genannt wegen dem ersten Sohn, sondern wegen dem zweiten Sohn. Der erste ist heimgekehrt. Bei dem zweiten bleibt es offen. Sind wir uns nicht sicher. Und ich glaube, dieser Text will uns was verdeutlichen. Und zwar, dass es zwei Arten von Verlorensein gibt. Einmal der jüngere Bruder. Ja, der war verloren, weil er ist weggelaufen vom Vater. Er hat gesündigt. Der ältere Bruder aber auch. Der alle Gebote hält, alles macht, was der Vater ihm aufträgt. Da müssen wir Christen erstmal schlucken. Der kleine Bruder ist natürlich einfach zu erklären. Offensichtliche Sünden, Ehebruch, Hurerei, Lüge, Völlerei, Lästerei, vieles mehr. Der große Bruder dagegen, der macht doch nichts falsch. Und es ist doch nur fair, sich so zu fühlen. Es ist doch nur gerecht. Gott ist doch ein gerechter Gott. Ich meine, da kommt dieser kleine Asi, müsst ihr euch mal vorstellen, da kommt dieser kleine Asi zurück zu uns und denkt, der ist immer noch Teil von unserer Familie. Und ich, der ich doch immer gemacht habe, was der Papa gesagt hat, der ich doch nie was dagegen gesagt habe. In unsere Zeit übersetzt sind das die Art von Christen, die sagen, ich versuche es sehr stark, ich bete jeden Tag, ich folge Jesus nach, ich faste einmal die Woche und dafür will ich aber auch ein solides Leben haben. Dafür will ich auch ein Leben ohne schwerer Krankheiten, ein Leben ohne negativer Zwischenfälle. Und das ist doch nur fair, Gott. Da ist doch nichts dagegen zu sagen. Ich tue ja auch genug dafür. Ich arbeite ja für dich. Aber in diesem Fall ist Jesus mehr das Modell gewesen oder mehr das Modell geworden, die Zeichnung geworden, die wir haargenau abpausen wollen, ja, mit unserem Leben. Aber nicht mehr unser Retter und Erlöser. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass wir aufhören sollten zu beten, zu fasten, geistliche Übungen zu machen. Aber sobald uns diese stolz machen, weil wir doch so gute Christen sind, und im Endeffekt Jesus nicht mehr brauchen als unseren Retter oder denken, ihn nicht mehr zu brauchen als unseren Retter und Erlöser, dann sind wir wieder ältere Brüder geworden. Und niemand von uns wird das so sagen. Ich glaube, niemand von uns würde sagen, ja, ich brauche doch Jesus nicht. Aber kann es sein, dass sich manchmal bei uns so Denkmuster, kleine Denkmuster in diese Richtung einschleichen? Bei mir könnten das Folgende sein, so, ich bin Mitarbeiter von JFC, ich spende und mache Spendenaufrufe. Das heißt, die Spenden gehen ja auch noch auf mein Konto und bin immer freundlich, witzig und so weiter. Ich weiß nicht, welche Denkmuster das bei euch sein könnten. Aber Fakt ist, dass wir Christen eher in der Gefahr stehen, wie der ältere Bruder zu werden, als wie der jüngere. Aber der kleine Bruder, das ist ja die Ironie da drin, der kommt nach Hause. Der geht zum Fest am Ende der Zeiten. Wofür, ich glaube, wofür dieses Fest am Ende von Lukas 15 steht. In der Offenbarung beschrieben, das Fest am Ende der Zeiten. Der geht dahin, der nimmt daran teil. Und der kriegt weiße Kleider an. Aber über den älteren Sohn steht im Gleichnis zumindest nichts. Und das ist die gute Botschaft. Im Gleichnis steht das nicht. Aber wir können das in unserem Leben anders machen. Wir können sagen, ja, ich mache mir jeden Morgen wieder bewusst, erneut bewusst, dass ich deine Gnade brauche, Gott. Dass ich darauf angewiesen bin. Und so oft ich, und so gut, wie ich das versuche, bleibt es immer nur ein Versuch. Ja? Und ich weiß, uns Christen fällt das schwer. Uns fällt das schwer, weil wir immer versuchen, gut zu sein. Wir wollen immer versuchen, Jesus ähnlicher zu werden. Wir wollen immer versuchen, ja, uns einfach diesem Ideal zu entsprechen. Immer machen, was Gott gefällt. Und gerade deshalb haben wir Probleme damit, oder manchmal Probleme damit, uns Fehler einzugestehen. Uns einzugestehen, dass wir eben nicht perfekt sind. Aber jetzt kommt noch eine gute Nachricht. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen echt sein. Und dazu möchte ich euch heute Morgen ermutigen, echt zu sein.